SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Das war ein Schockmoment für die Teilnehmer gestern auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Auf dem Gelände war ein Feuer ausgebrochen, an einem Stand im Länderpavillon. Auf Videos ist zu sehen, wie die Menschen dort diesen Pavillon im Eiltempo verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Inzwischen ist das Gelände der Weltklimakonferenz wieder geöffnet. Damit können die Verhandlungen heute in die entscheidende Runde gehen. Nach der Unterbrechung durch das Feuer droht eine Verlängerung der Gespräche. Aus Belém berichtet Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion.
Auch die Verhandlungen mussten aufgrund des Brandes pausieren. Sie sollen heute Morgen brasilianischer Ortszeit wieder aufgenommen werden. Eigentlich waren noch gestern neue Beschlussentwürfe erwartet worden. Ein Streitpunkt nach wie vor: die am wenigsten entwickelten Länder fordern eine Verdreifachung der Finanzierung für Klimaanpassung. In dieser Frage scheint sich die EU nun aber zu bewegen, wie Beobachtende berichten. Bislang hatte sie gemauert. Doch noch immer sind nicht alle Positionen geeint. Vor allem die kleinen Inselstaaten wie Palau verlangen mehr Anstrengungen von Industrienationen, um die Klimaerhitzung zu begrenzen.
Die USA boykottieren die Weltklimakonferenz weitgehend und das spiegelt sich auch in der folgenden Entscheidung wider. Die US-Regierung hat neue Ölbohrungen vor den Küsten von Kalifornien und Florida angekündigt. Sie sind Teil eines 5-Jahres-Plans, der jetzt bekannt gegeben wurde. US-Innenminister Burgum erklärte, das Vorhaben würde Arbeitsplätze sichern und dafür sorgen, dass die USA noch viele Jahre eine führende Position im Energiesektor hätten. Kritiker sehen eine Gefahr für Küstengemeinden und Ökosysteme. Seit 1995 hat keine US-Regierung Ölbohrungen im östlichen Golf von Mexiko mehr zugelassen, aus Angst vor möglichen Umweltschäden. Ein US-Bundesgericht hat den Einsatz der Nationalgarde in Washington für gesetzeswidrig erklärt. Die Richterin ordnete ein Ende des Einsatzes an, setzte ihre Entscheidung aber für 3 Wochen aus, damit die Regierung in Berufung gehen kann. US-Präsident Donald Trump hatte die Nationalgarde in mehrere demokratisch regierte Städte geschickt, angeblich wegen der ausufernden Kriminalität. Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da hatte der jüngste Friedensplan der USA gestern für viele Diskussionen gesorgt. Kritik daran wurde in Washington zurückgewiesen. Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump sagte, der Plan sei sowohl für Russland als auch für die Ukraine gut. Es gehe darum, die Realität wieder zu spiegeln und das beste Win-Win-Szenario zu finden. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntopp.
US-Medienberichten zufolge hätte die Ukraine laut dem Entwurf auf die Krim und die Regionen Donetsk und Luhansk zu verzichten, genauso wie auf Teile von Cherson und Saporischschja. Ihre Armee hätte von derzeit 900.000 auf 600.000 Soldaten zu schrumpfen. Die Ukraine hätte auf einen Beitritt zur NATO zu verzichten. Das Verteidigungsbündnis wiederum würde sich dazu verpflichten, keine Truppen in dem Land zu stationieren und keine weiteren Mitglieder aufzunehmen. Im Gegenzug verspräche Moskau, auf weitere Angriffe auf Nachbarstaaten zu verzichten. Eingefrorenes russisches Staatsvermögen in Höhe von 100 Milliarden Dollar wurde für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt. Russland würde wieder ins Weltwirtschaftssystem integriert und könnte in die G8 zurückkehren. Die Sanktionen würden später enden. Trumps Sprecherin sagte, die Gespräche darüber gingen weiter. Ziel sei ein Plan, der für beide Seiten akzeptabel sei.
Seit mehr als 3,5 Jahren dauert der russische Krieg gegen die Ukraine jetzt schon und eins steht für Militärs fest: Deutschland wird von Russland bedroht und zwar akut. So sieht es der oberste Bundeswehrkommandeur für Rheinland-Pfalz, Oberst Michael Trautermann. Für viele Drohnenüberflüge und Cyberattacken in Deutschland sei Russland verantwortlich, sagte Trautermann in der SWR-Sendung zur Sache Rheinland-Pfalz und empfiehlt:
Hier müssen wir mit allem, was wir haben, dafür arbeiten, dass wir eine einsatzbereite Bundeswehr, eine einsatzbereite und schlagkräftige NATO tragen miteinander, um Russland vor einem Angriff abzuschrecken. Insoweit ist also das abschreckende Element das, was ich auch jungen Menschen sagen würde. Lassen Sie uns gemeinsam einsatzbereit und kampfkräftig sein, damit es eben nicht zu einer krisenhaften Entwicklung kommt.
Oberst Michael Trautermann, der oberste Bundeswehrkommandeur für Rheinland-Pfalz. Es ist inzwischen eine Dauerdiskussion bei uns, wie sollte man mit Smartphones an Grundschulen umgehen. Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi-Hamburg hat sich jetzt eindeutig positioniert. Smartphones sollten an Grundschulen komplett verboten werden. Die Grünen-Politikerin sagte in der ARD, für Kinder sei die Gefahr der Abhängigkeit besonders groß.
Wir haben mit Smartphones eine starke Suchtwirkung und das ist intendiert in diesem Gerät und auch in den Apps, die dafür konzipiert sind, dass wir viel Zeit darauf verwenden. Und Kinder unter 12 Jahren können das nicht kontrollieren. Deswegen ist es auch gesund, Kindern unter 12 Jahren gar kein Smartphone zu geben. Und es ist auch wichtig, klare Regeln und Altersgrenzen zu haben.
Hintergrund ist ein Empfehlungsmodell, das gemeinsam mit dem Bundesland Hamburg vorgelegt worden ist. Darin werden Grundschulen aufgefordert, Smartphones auf ihrem Gelände nicht zu erlauben. Die Carolina Burger Realschule Plus in Ludwigshafen soll wegen gravierender Missstände und zahlreicher Gewalttaten personell gestärkt werden. Das sagte Bildungsminister Sven Täuber von der SPD im Bildungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Außerdem solle das Kollegium im Umgang mit herausfordernden Schülern geschult werden. Die Einzelheiten von Petra Wagner aus der SWR-Redaktion Landespolitik Rheinland-Pfalz.
Es gehe darum, vor Ort Autoritäten zu stärken, sagte Täuber. Die Carolina Burger Realschule habe im Verhältnis schon mehr Personal als andere Schulen. Allein 7 Vollzeitkräfte beschäftigten sich dort nur mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, so Täuber. Er räumte aber auch Fehler ein. So habe die Schulaufsicht ADD in den Jahren nach 2018 auf gemeldete Probleme nicht immer ausreichend reagiert. Dieses, so der Bildungsminister, sei abgestellt worden. Nach einer Messerattacke im Mai hätten alle Behörden vom ersten Tag an alle nötigen Maßnahmen ergriffen.
In Teilen von Rheinland-Pfalz sind immer mehr junge Menschen wohnungslos. Das hat eine SWR-Abfrage bei Kommunen und Hilfseinrichtungen ergeben. SWR-Reporter Leon Vucemilovic berichtet.
Laut dem Armutsforscher Andreas Rhein von der Hochschule Ludwigshafen liegt das unter anderem daran, dass es immer mehr jungen Menschen schwerfällt, ihr Leben zu strukturieren. Gerade wenn sie frisch von der Schule oder aus der Ausbildung kämen, wo ihnen noch eine Struktur vorgegeben wurde. Einige würden es nicht schaffen, selbstständig Geld zu verdienen und ihre Miete zu bezahlen. Auch immer mehr erwachsene Frauen in Rheinland-Pfalz sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Die Frauenhäuser seien überlaufen, sagt der Experte. Viele wohnungslose Frauen seien von Gewalt betroffen und bräuchten besonderen Schutz.
Zum Sport. Das deutsche Tennisteam hat beim Davis Cup im italienischen Bologna in dramatischen Spielen das Halbfinale erreicht. Gegen Argentinien hat erst das abschließende Doppel die Entscheidung gebracht. SWR-Sportreporter Tim Brockmeier hat die Spiele gesehen und fasst zusammen.
Es war eine irre spannende, irre umkämpfte und vor allem irre enge Kiste zwischen Deutschland und Argentinien. Das abschließende Doppel ging über lange und enge 3 Sätze, wurde zur Nervenschlacht nach Mitternacht in Bologna. Und die überstand das deutsche Weltklasse-Duo Krawitz-Pütz trotz Satzrückstand überragend und holte den alles entscheidenden Punkt für das DTB-Team, das somit im Halbfinale steht und dort am Samstag gegen Spanien antritt. Der Traum vom ersten deutschen Davis-Cup-Titel nach über 30 Jahren lebt weiter.
Der frühere Fußball-Weltmeister Dieter Herzog ist tot. Sein ehemaliger Club Bayer Leverkusen hat mitgeteilt, dass Herzog diese Woche mit 79 Jahren gestorben ist. Anne van Eickels.
Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Herzog 1974 im eigenen Land Weltmeister. Nach insgesamt 5 Länderspielen endete die Laufbahn des gebürtigen Oberhauseners in der Nationalmannschaft allerdings noch im gleichen Jahr. 2 Jahre nach der WM wechselte er 1976 von Düsseldorf nach Leverkusen und machte bei Bayer bis zu seinem Karriereende 1983 insgesamt 213 Spiele und schoss 37 Tore. In einem Nachruf beschrieben die Leverkusener Dieter Herzog als besonderen Menschen, der unvergessen bleibe.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst einmal ist es noch bewölkt, örtlich kommen einzelne Schneeschauer herunter, Vorsicht, die Straßen können glatt werden. Im Laufe des Tages kommt dann immer öfter die Sonne heraus. Dazu Höchsttemperaturen heute von -3 bis +4 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
In dieser Woche geht es in der SWR aktuell Serie um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Exit Einsamkeit, das ist ein SWR-weites Projekt mit vielen Veranstaltungen jetzt am Wochenende, die in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfinden. Die Einsamkeit besiegen kann man aber auch im Kleinen, zum Beispiel in einem Park in Mannheim. Wie das geht, hat SWR-Reporterin Melanie Holstein für uns herausgefunden.
Ich bin allein im Haus. Der Sohn kommt 2-mal in der Woche, aber manchmal sind halt Tage, wo man mit niemand weiters redet. Da hat man dann schon mal das Bedürfnis, auch rauszugehen und mit jemand anders zu reden.
Aber einfach mal jemanden zum Reden finden, ist für Anni im Alltag gar nicht so einfach. Die 92-Jährige hat viele ihrer Freundinnen überlebt. Ihre Verwandten wohnen in ihrer alten Heimat. Begegnungen werden immer seltener. Deshalb hat sich die aufgeweckte und interessierte Annie heute extra warm eingepackt und sich der Aktion Gehen und Plaudern angeschlossen. So hat sie einen Grund, aus dem Haus zu gehen. Das Konzept gefällt ihr.
Einfach unter den Leuten sein und mit jemand reden, über was, ist egal. Lenkt ab. Und wenn einem ein Thema gar nicht liegt, zieht man sich halt ein bisschen zurück.
Läuft man ein bisschen langsamer. Ne?
Trotz der Kälte haben sich rund 7 Menschen angeschlossen. Alle haben Lust, sich zu unterhalten und schlendern eine Stunde durch den Park.
Das wäre nicht schön.
Anni läuft mit ihrem Rollator ganz vorne mit und unterhält sich angeregt mit 2 Frauen über Blumensorten. Wenige Meter hinter ihr spaziert Elisabeth Sauer. Die 76-Jährige betreut das Projekt ehrenamtlich und profitiert auch selbst davon.
Ich spreche mit Menschen, die ich nie ansprechen würde. Darum geht es uns, die Kontakte ein ganz klein bisschen zu erweitern, um zu sagen, oh Gott sei Dank, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, dann finde ich plötzlich wieder Gesichter und es lacht mich jemand an.
Für sie ist es mehr als ein Ehrenamt. Es ist eine Lebensaufgabe geworden. Sie weiß, dass es viele Gründe geben kann, warum man sich manchmal einsam fühlt, egal wie alt. Ein Gespräch kann schon viel bewirken.
Es ist keine dauerhafte Lösung für Einsamkeit, aber es ist für den Moment, in dem ich das spontane Empfinden habe, ist es ein Stückchen Heilung. Und ein Stückchen Lachen, was man mitnimmt.
Manche Teilnehmende sind am Anfang etwas schüchtern. Je öfter man sich aber darauf einlässt, desto einfacher wird es. Das kennt Elisabeth Sauer aus eigener Erfahrung. Und auch das motiviert Anni.
Ich freue mich dann, wenn ich es einen Tag wieder geschafft habe, dass ich doch dahin gegangen bin, was ich mir vorgenommen habe.
Was bedeutet Ihnen so ein gutes Gespräch?
Das baut einem schon wieder ein bisschen auf. Man fühlt sich nachher wohler.
Und genau darauf kommt es bei der Aktion an. Denn ein kleines Gespräch kann oft Großes bewirken.
Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Runde dann mal wieder.
Im nächsten Monat.
Ein Projekt gegen Einsamkeit in Mannheim. Exit Einsamkeit, wie kommen wir raus aus dem ungewollten Alleinsein? Das war unsere Serie in dieser Woche hier in SWR Aktuell. Und die haben wir in einem SWR Aktuell Kontext zusammengefasst, der steht in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundesrat berät heute über die Transparenz von Benzinpreisen an der Tankstelle. Dazu liegt ein Entschließungsantrag aus Baden-Württemberg vor. Benjamin Großkopf.
Im Schnitt 18 Mal pro Tag und Tankstelle ändert sich der Preis. Das hat das Bundeskartellamt festgestellt und sagt, das ist für Kunden wenig transparent. Deswegen schlägt Baden-Württemberg nun vor, zumindest zu prüfen, wie man das ändern kann. Eine Möglichkeit, ein Modell wie in Österreich. Hier dürfen die Tankstellen die Preise nur einmal am Tag um 12 Uhr mittags erhöhen. Senken ist immer erlaubt. Dem Bundesrat liegt dazu heute auch eine Empfehlung seines Wirtschaftsausschusses vor. Sie ergänzt den Antrag und zwar um die Idee von zeitlich Mindestabständen, also etwa maximal alle 3 Stunden Veränderung des Preises an der Zapfsäule. Viele Experten, beispielsweise vom ADAC, überzeugen solche Regelungen wenig. Die Befürchtung, wenn Preise seltener geändert werden können, würden sie grundsätzlich erst einmal höher angesetzt.
Wie der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid verringert werden kann, ist heute ebenfalls Thema im Bundesrat. Es geht um die Speicherung von CO2 im Meeresboden. Dazu steht eine Entscheidung im Bundesrat an. Aaron Schlichting.
Klimaschädliches Kohlendioxid, das zum Beispiel in Zement-, Stahl- und Chemiefabriken entsteht, soll in Zukunft direkt abgefangen und vor allem in dem Meeresboden gepresst werden. Allerdings nicht in Schutzgebieten oder in Küstennähe. Trotzdem warnen Umweltverbände vor den Sicherheitsrisiken einer solchen Speicherung. Das CO2 könne durch Lecks oder Erdbeben ins Wasser gelangen, so die Befürchtung. Außerdem verzögere sich der Umstieg auf erneuerbare Energien, denn Speicherplatz für CO2 bedeutet eben auch wenig Anreize, möglichst ganz darauf zu verzichten. Anders argumentieren Wirtschaftsverbände, die die Speicherung befürworten. Dadurch könnte wichtige Industrie im Land gehalten werden. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf bereits mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. Im Bundesrat wird er heute weiter beraten.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD plant weitere Maßnahmen, um Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Es müsse mehr getan werden, sagte sie der deutschen Presseagentur. Gewalt sei kein Schicksal. Heute stellt das Bundeskriminalamt in Berlin den Bericht Häusliche Gewalt 2024 vor. Die Zahlen sind laut Hubig erheblich gestiegen, im Fünfjahresvergleich um rund 18%. Zuletzt hatte das Bundeskabinett die Einführung einer elektronischen Fußfessel für Gewalttäter beschlossen. Bundeskanzler Friedrich Merz reist heute zum G20-Gipfel nach Südafrika. Das Treffen der einflussreichsten Industrie- und Schwellenländer findet zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent statt und erstmals ohne die USA, die den Gipfel boykottieren. Jim Bob Nikschas.
Für Friedrich Merz wird es ein Rekord. 3 Tage und 4 Nächte wird er insgesamt in Afrika unterwegs sein. Seine bisher längste Reise als Bundeskanzler. Merz zeigte sich vor seiner Abreise fest entschlossen, am Besuch des G20-Gipfels in Südafrika festzuhalten. Auch wenn die Präsidenten unter anderem von Russland, China und den USA abgesagt haben. Die USA schicken erstmals in der Geschichte des Formats wohl nicht einmal Vertreter zum Gipfel nach Johannesburg. Merz erhofft sich dennoch gute Gespräche, vor allem mit den Vertretern der afrikanischen Länder. Die suchten schließlich nach neuen Partnerschaften in der Welt, sagt Merz. Nicht nur bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, auf dem Gipfel soll es unter anderem auch um das Thema Nachhaltigkeit gehen.
Spatenstich heute an der Universität Konstanz für 2 große Bauprojekte. Dort beginnen offiziell die Bauarbeiten für die erste Seethermieanlage am deutschen Bodenseeufer und für ein neues großes Gebäude. Steffen Mirisch.
Platz für Messen und Ausstellungen, Räume für Startups und Labore, die gemeinsam genutzt werden können. Im künftigen Forum Konstanz soll nach Angaben der Hochschule Wissenschaft auf Gesellschaft treffen. Zur Verfügung stehen soll das Gebäude in 4 Jahren. Die Kosten in Höhe von 114 Millionen Euro tragen das Land, die Universität und eine Stiftung gemeinsam. Mit der Seethermie will die Universität schon in 2 Jahren 2/3 ihres Wärmebedarfs decken. Dazu wird künftig Wasser aus dem Bodensee mithilfe von 3 Wärmepumpen um wenige Grade abgekühlt. Die daraus gewonnene Wärme kann dann zum Heizen genutzt werden. Die mehr als 24 Millionen Euro teure Technik dafür bezahlt das Land.
Stolpersteine im Boden, die an Opfer des NS-Regimes erinnern, diese Steine gibt es an vielen Orten. In Stuttgart verlegt der Künstler Gunter Demnig 15 neue Stolpersteine. Diana Hörger sagt uns, welche Geschichten hinter den Namen stecken.
Zum Beispiel die Lebensgeschichte von Felix Sali Sontheimer. Er war der Initiative zufolge ein engagiertes Mitglied der jüdischen Gemeinde in Stuttgart und die Nazis haben dann seine Familie schon 1933 gezwungen, ihr Haus zu verkaufen. Später wurde Felix Sontheimer nach Theresienstadt dann deportiert, wo er auch starb. Auch für Martha Leis wird heute ein Stein verlegt. Sie wohnte im Stuttgarter Süden. Mit Anfang 30 erlitt sie eine Totgeburt und litt danach an Wahnvorstellungen. Im Alter von 39 Jahren stirbt sie dann in Grafeneck im Kreis Reutlingen in einer Gaskammer. Die Lebensgeschichte der NS-Opfer aus Stuttgart, für die Stolpersteine verlegt werden, kann man auch online auf der Seite der Initiative stolpersteine-stuttgart.de finden. In der Landeshauptstadt gibt es inzwischen mehr als 1000 Stolpersteine.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Kinder sollen schon früh dafür begeistert werden zu lesen. Das ist das Ziel. Politische Prominenz, die greift dafür heute auch zu Büchern, weiß Oliver Neuroth.
Der Kanzler liest vor. Friedrich Merz ist am Vormittag zu Gast in einer Grundschule in Berlin. Und in seiner Partei, der CDU, zittert man womöglich. Denn zuletzt war es ja so, wenn der Kanzler kein festes Redeskript in der Hand hatte, er also spontan auf etwas reagieren musste, gut möglich in einer Schule, ist so manches in die Hose gegangen. Ganz Brasilien ist anscheinend ja immer noch sauer auf Merz, weil er froh war, aus dem Ort der Weltklimakonferenz mit seiner Delegation schnell wieder zurück in Deutschland gewesen zu sein. Also, lieber Herr Bundeskanzler, heute bitte diese Kommentare nicht abgeben. Alle waren froh, dass wir aus dem Ort, in dem wir da waren, wieder zurückgekehrt sind ins Kanzleramt. Das bitte nicht sagen. Auch nicht: Wir haben Probleme mit dem Schulbild. Nein, kommt nicht gut. Wir wollen ja nicht, dass sich eine Szene von Mitte der Woche bei einer Preisverleihung in Berlin in der Grundschule heute wiederholt und eine Gruppe Grundschüler einfach aufsteht und geht.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.